Michel Foucault. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Gelesen von Heiner Lenz und Arvid Schalle.
Warum hemmen uns Überwachungskameras in unserem Verhalten? Warum lassen wir uns als Kinder von Schulnoten einschüchtern? Warum nehmen wir das Diktat der Lohnarbeit als selbstverständlich hin? Und vor allem, was hat das alles mit Gefängnissen zu tun? Michel Foucault zufolge sind alle diese Fragen durch eines verbunden, durch das Wirken von Macht. Diese Blinks rekonstruieren die Geburt des Gefängnisses. Sie zeichnen nach, wie sich das Konzept der Strafe vom grausamen Spektakel der öffentlichen Hinrichtung zur strengen Disziplinierung im Freiheitsentzug wandelte. Sie beleuchten, wie Überwachung dazu führt, dass Menschen Regeln verinnerlichen und Normen akzeptieren. Und sie zeigen, dass diese Prinzipien nicht nur im Gefängnis gelten, sondern auch in anderen Lebensbereichen, sei es in Psychiatrien, Fabriken oder sogar Schulen. Und so steht hinter all dem immer die drohende Frage: Was bedeutet das für unsere heutige Gesellschaft? Wir weisen darauf hin, dass die folgenden Blinks Gewaltdarstellungen enthalten, sowie einige historische Begriffe, die der Autor im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen verwendet und für Betroffene verletzend sein können.
Blink Nummer 1. Vom Galgen hinter die Gitter. Der Rückzug der Strafe ins Verborgene.
Am 2. Mai 1757 trug sich in Paris ein scheußliches Spektakel zu. Robert François Damien wurde vor den Augen des aufgebrachten Mobs hingerichtet. Brutal und öffentlich. Die Anklage lautete auf versuchten Königsmord. Damien hatte ein Attentat auf Ludwig XV. Verübt. Damien sollte gevierteilt werden. Vier starke Pferde würden seine Glieder in vier verschiedene Richtungen zerren. Doch Damiens Arme und Beine wollten sich partout nicht vom Torso trennen. Kurzerhand fuhr der Henker mit einem Messer durch die Bänder und Muskeln des Verurteilten, um die Zergliederung voranzutreiben. Solche grausamen Hinrichtungen waren vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit gang und gäbe. Aber diese Exekution war eine besondere. Sie war die letzte ihrer Art. Nicht nur war Damien der letzte Mensch, der in Frankreich gevierteilt wurde, insgesamt wandelte sich ab dem späten 18. Jahrhundert die Strafpraxis. Nun wurde Strafe nicht länger als öffentliches Spektakel inszeniert. Stattdessen avancierte eine neue Art der Bestrafung zur Norm. Ab jetzt wurden die Verurteilten nicht mehr für alle sichtbar gepeinigt, sondern hinter verschlossenen Türen diszipliniert. Aber auch dieser neue Strafvollzug folgte einem drakonischen Regiment. Das belegen Texte wie die Regeln für »Das Haus der jungen Gefangenen in Paris«, die der französische Staatsmann Léon Fouché keine 100 Jahre nach Damiens Hinrichtung publizierte. Der Tag der Insassen begann im Sommer um 5 Uhr morgens, als sie durch wiederholte Trommelschläge geweckt wurden. 17:45 war Arbeitsbeginn, um 10 Essensausgabe und ab 11:20 Unterricht. Um 1 Uhr mittags folgte eine weitere Arbeitsschicht, bevor die Gefangenen um 7 Uhr für die Nachtruhe in die Zellen zurückkehrten. Dieses Protokoll belegt den radikalen Wandel der Strafe. Sie diente nicht mehr als öffentliche und abschreckende Demonstration politischer Macht, sondern geriet zu einer Mischung aus bürokratischem Vollzug, isolierter Verwahrung und rigider Disziplin. Das bedeutete einen Paradigmenwechsel. Zwar setzte die Strafpraxis oft noch immer am Körper des Kriminellen an. Doch von nun an brach die Strafe nicht mehr seinen Körper, sondern zielte auf seine Seele. Viele Historiker lobten diese Entwicklung als Fortschritt, der die Strafe weniger brutal und somit vermeintlich humaner machte. Aber Foucault war anderer Meinung. Für ihn war der Wandel der Strafpraxis Ausdruck einer neuen Form von Machtausübung, die eine sehr viel größere gesellschaftliche Kontrolle zur Folge hatte.
Wir resümieren. Ab dem späten 18. Jahrhundert wurde die Strafe vom brutalen und öffentlichen Vollzug am Körper zu einer verborgenen Disziplinierung der Seele.
Um diese Entwicklung zu verstehen, lohnt es sich, noch einmal einen genauen Blick auf die Strafpraxis der vormodernen Gesellschaft zu werfen.
Blink Nummer 2. Folter, Wahrheit und Spektakel.
Der Rückzug der Strafe ins Verborgene kam nicht aus heiterem Himmel. Dahinter steckte eine ganz bestimmte Logik. Die Philosophen der Aufklärung hatten begonnen, die Folter als barbarisches Relikt des Mittelalters zu geißeln. Mittels Vernunft und Reflexion sollte das Abendland dessen Brutalität hinter sich lassen. Natürlich hatte man das im Mittelalter anders gesehen. Damals galt die Marter nicht als sadistische Tortur, sondern als elaboriertes Handwerk. Von der Länge und Stärke der verwendeten Seile bis zur Frequenz der gewählten Foltermethode geschah ihre Ausführung mit größtmöglicher Präzision. Dabei diente die Folter nicht bloß der Züchtigung, sondern war Teil der Ermittlungsarbeit. Wer ins Visier der Autoritäten geriet, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit gefoltert. Warum? Weil sich die Rechtsprechung maßgeblich auf Geständnisse stützte. Denn ein Geständnis galt per se als Schuldnachweis. Da waren keine weiteren Beweise erforderlich. Ob das Geständnis freiwillig oder unter Zwang erfolgte, war dabei unerheblich. So war die Folter zugleich Vorwegnahme der Strafe und Werkzeug der Strafermittlung. Und auch die öffentliche Exekution des Urteils erfüllte zwei Funktionen. Neben der reinen Bestrafung diente sie einem politischen Zweck, der Demonstration der Macht des Souveräns, also des Königs. Denn jedes Verbrechen galt als direkter Angriff auf die Autorität des Souveräns. Deshalb musste der Strafvollzug dessen Stärke und Unantastbarkeit untermauern. Das zeigte sich auch darin, dass der Souverän Gerichtsurteile nach Belieben als öffentliche Hinrichtungen inszenieren lassen konnte. So war das Spektakel der Exekution zugleich eine Warnung an potenzielle Nachahmer und Ausdruck der absoluten Macht des Herrschenden. Das Recht gehorchte ihm allein und waltete in seinem Namen.
Also, während die Folter die Strafe vorwegnahm und das Geständnis erzwang, diente die öffentliche Bestrafung vor allem auch der Machtdemonstration des Souveräns.
Hierbei war die Öffentlichkeit gleichermaßen Zeuge und Hüter der herrschenden Ordnung. Erst ihre Anwesenheit half, den Zweck des Spektakels zu erfüllen. Sie sollte sehen, wie der Souverän mit Verbrechern umging. Und sie sollte den Schrecken vor weiteren Rechtsbrüchen weitertragen.
Blink Nummer 3. Die Wissenschaft und die Verteidigung der Gesellschaft.
Zurück zur Aufklärung. Ende des 18. Jahrhunderts konnte man die Forderungen nach humaneren Strafen nicht länger ignorieren. Die Folter und das öffentliche Spektakel galten nun als juristischer Exzess. Die Machtdemonstration durch die körperliche Zerstörung des Kriminellen war inakzeptabel geworden. Es bedurfte also einer neuen Art des Strafvollzugs, die dem Schlagwort der Menschlichkeit gerecht wurde. An ihr sollte sich auch die Schwere einer verordneten Strafe orientieren. Das klingt zunächst zivilisiert und fortschrittlich. Tatsächlich verbirgt sich dahinter aber der Aufstieg dessen, was Foucault als Disziplinarmacht bezeichnet. Und dieser führt zu immer perfideren und effizienteren Formen der Kontrolle. Zu den Veränderungen im Strafsystem gehörte ein neuer investigativer Ansatz. Seit dem Mittelalter hatte sich die Ermittlungsarbeit einzig und allein auf die Feststellung von Schuld konzentriert. Entscheidend war die Feststellung, dass jemand eine Straftat begangen hatte. Nun war das nicht mehr genug. Nun wollte man ergründen, warum es zu einer Tat gekommen war. War das Verbrechen Teil einer perversen Handlung, die Folge einer wahnhaften Episode oder einer psychotischen Reaktion? Die Begriffe deuten es bereits an. Die Strafermittlung geriet zum wissenschaftlich-juristischen Komplex. Das führte zu einer wahren Massenproduktion psychiatrischer und psychologischer Gutachten, die bestimmen sollten, ob der Angeklagte ins Gefängnis oder in die Nervenklinik kommen sollte. Das illustriert einen wesentlichen Wandel in der Funktionsweise der Macht. Denn als Disziplinarmacht geht sie nicht mehr allein vom Souverän aus, sondern bildet ein feines Netz zwischen den Institutionen und Mitgliedern der Gesellschaft. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Strafe an sich. Strafe wurde institutionalisiert. Die Verurteilung wurde von der individuellen Machtdemonstration zum kollektiven Schuldspruch. Die Hoheit des Richters verteilte sich auf viele zusätzliche Autoritäten wie Psychiater und Psychologen. Analog dazu galt das Verbrechen nicht länger nur als Affront gegen den Souverän, sondern als Angriff auf die gesamte Gesellschaft mit all ihren übrigen rechtschaffenen und geistig gesunden Mitgliedern.
Das heißt, zu den neuen Formen der Kontrolle durch die Disziplinarmacht gehört eine Verwissenschaftlichung des Strafsystems. Ihr vermeintliches Ziel war es, die Gründe für ein Verbrechen auszuleuchten, um den Täter einer Besserung zuzuführen.
Diese Institutionalisierung half, die Ordnung der Gesellschaft zu verteidigen. Sie bestärkte die geltenden Gesetze und Werte, indem sie jene, die gegen sie verstießen, wegsperrte und einer vermeintlichen Besserung zuführte.
Blink Nummer 4. Vom Gefängnis in die Fabrik.
Wir haben im ersten Blink gesehen, dass die öffentliche Hinrichtung gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus der Mode kam. Die Strafe sollte keine öffentliche Machtdemonstration mehr sein, die den Körper des Kriminellen vernichtete. Stattdessen zielte das Gefängnis auf eine Besserung der Internierten. Das war die Geburt des modernen Gefängnisses. Durch die Besserung des Charakters sollte es gelehrige Körper fabrizieren, die sich unterwerfen, nutzen, transformieren und verbessern ließen. Dieser instrumentale Ansatz fällt nicht zufällig mit der beginnenden Industrialisierung zusammen. Immerhin konnte die Disziplinierung den entstehenden Industriezweigen massenweise billige Arbeitskräfte zuführen. Denn tatsächlich war diese Entwicklung nicht auf das Strafsystem beschränkt, sondern erfasste mit Kasernen, Schulen und Fabriken eine ganze Reihe von Disziplinen. Im Wesentlichen basierte diese Entwicklung auf vier Aspekten. Der erste war die Kunst der Verteilungen. Und dies meint tatsächlich die räumliche Verteilung von Menschen. So wurden etwa die Kriminellen zunächst einmal physisch umschlossen. Dafür sperrte man sie anfangs in Bauten, die durch militärische Kasernen inspiriert waren. Mit der Zeit wurden die Insassen auf kleinere Parzellen verteilt, wobei die Klosterzellen von Mönchen als architektonisches Vorbild dienten. Die zweite Komponente der Disziplinarmacht war die Kontrolle der Tätigkeit. Sie erfolgte durch rigide Zeitpläne, die Rhythmus, Regelmäßigkeit und Wiederholung festlegten. Auch hier bedienten sich die Disziplinen bei der Religion, wo Institutionen wie Klöster Blaupausen für die strenge Regulierung von Abläufen lieferten. Drittens gab es die Organisation von Entwicklungen. Ziel war es, die Ecken und Kanten des Individuums durch die strengen Protokolle sukzessive abzuschleifen. Der einzige Weg des hierarchischen Aufstiegs bestand darin, gehorsam alle vorgegebenen Abfolgen zu durchlaufen. Dies half dem disziplinarischen Apparat, die Individuen in seine großen organisatorischen Strukturen einzuschleifen. Der vierte und letzte Aspekt war die Zusammensetzung der Kräfte. Die Disziplinarmethoden sollten nicht nur die Tätigkeiten des Einzelnen kontrollieren, sondern die des gesamten Kollektivs. So entstand durch die Kombination der individuellen Kräfte ein großer Organismus, der wie eine effiziente Maschine operierte.
Das bedeutet, durch Verteilung, Kontrolle, Organisation von Entwicklungen und Zusammensetzung der Kräfte werden die Menschen in den Einrichtungen der verschiedenen Disziplinen für den Einsatz in der aufkommenden Industriegesellschaft geformt.
Hier spiegelt sich erneut die industrielle Revolution, die das Individuum auf die Rolle eines kleinen Rädchens im Produktionsapparat reduzierte. Es ging weniger um individuelle Kompetenz als um die Frage, wie viele Arbeitskräfte an welcher Stelle am effizientesten funktionierten.
Blink Nummer 5. Wie man Menschen abrichtet.
Wie macht man Menschen zu Rädchen im System? Man richtet sie ab. Um zu zeigen, wie die kollektive Disziplinierung funktioniert, skizziert Foucault drei sogenannte Mittel der guten Abrichtung. Das erste Mittel war die hierarchische Überwachung. Im Gefängnis sollte das Verhalten der Insassen autoritär und möglichst effizient gesteuert werden. Das beste Mittel dafür war die ständige Beobachtung. Das hatte die Erfahrung aus den Militärlagern gezeigt. Die perfekte Kaserne verband alle Individuen zu einem hierarchischen Netzwerk. Die Machtausübung basierte auf der Autorität des Befehlshabers. Und diese zeigte sich auch räumlich. Die Zelte und Baracken waren so aufgestellt, dass der Hauptmann die Quartiere aller Untergebenen im Blick hatte. In der Folge hielt dieses Prinzip der hierarchischen Überwachung auch Einzug in Fabriken, Nervenkliniken, Arbeitersiedlungen und Schulen. So drang die Disziplinarmacht nach und nach in die Institutionen ein und wurde zum zentralen Prinzip. Die Gesellschaft wurde zur Disziplinargesellschaft. In all diesen Fällen spielte die Architektur eine entscheidende Rolle im disziplinarischen System. Anstalten und Einrichtungen wurden so konzipiert, dass man von außen sehen konnte, was innen vor sich ging. So wurden Gebäude selbst Teil des Überwachungs- und Disziplinarapparates. Ein Paradebeispiel hierfür ist das Gebäude der École Militaire, einer Offizierschule in Paris. Die Schlafräume säumten einen langen Flur und wurden in regelmäßigen Abständen von Personalunterkünften unterbrochen. Außerdem verfügten die Zimmertüren zum Gang hin über große Sichtfenster, sodass sich die Schüler rund um die Uhr beobachtet fühlten. Das zweite Mittel der guten Abrichtung war die normierende Sanktion. Fehlverhalten sollte zunehmend durch standardisierte Strafmaßnahmen korrigiert werden. Analog zu den Strafen der Haftanstalten etablierte man in der Medizin und der Bildung mit Normen, Rängen oder Noten Mittel, um die Konformität des Individuums zu messen. Das schaffte Hierarchien und Sanktionen, die das Individuum zwangen, sich an die neuen Vorgaben anzupassen. Das dritte Mittel war die Prüfung, die das Individuum auf den Status eines zu beobachtenden Falls degradierte. Dieser Ansatz kam besonders in psychiatrischen Anstalten zum Tragen. Hier wurde der sogenannte Geisteskranke entmenschlicht und zum Objekt dauernder ärztlicher Beobachtung und Untersuchung gemacht. Aber auch in Erziehungsanstalten und Schulen diente die Prüfung der disziplinarischen Kontrolle. Von der Arithmetik über die Rechtschreibung bis zur Grammatik dienen Noten und Sanktionen der Durchsetzung der Regeln und der Verortung des Prüflings im Leistungsspektrum.
Wir rekapitulieren. Die neue Disziplinarmacht wirkte durch die drei Mittel der Prüfung, der normierenden Sanktion und der hierarchischen Überwachung. Letztere schlug sich auch in der Architektur nieder.
Doch auch bei der Abrichtung und der Überwachung zielt die Macht immer auf Effizienz. Das zeigt sich im Entwurf des Panoptikons, eines Gefängnisses, das wirkt wie eine albtraumhafte Vision.
Blink Nummer 6. Der Panoptismus. Die totale Überwachung.
1787 entwarf der englische Philosoph Jeremy Bentham das perfekte Gefängnis. Er nannte es das Panoptikon. Das Panoptikon ist ein ringförmiger Bau, in dessen Mitte ein Überwachungsturm aufragt. Der Turm verfügt über Sichtfenster, die nur von innen in Richtung des Rings durchsichtig sind. Der Ring selbst besteht aus unzähligen Zellen, die von jeweils zwei Fenstern durchbrochen werden. Das eine öffnet sich nach innen in Richtung Turm, das andere nach außen. In jeder Zelle sitzt ein Häftling. Das heißt, vom Wachturm aus lässt sich im 360-Grad-Winkel jede einzelne Zelle einsehen. Er selbst ist von außen nicht einsehbar. Damit braucht es nur einen einzigen Wärter, um Hunderte von Häftlingen zu kontrollieren. Die Insassen selbst können ihre Überwacher nicht sehen. Sie müssen also rund um die Uhr davon ausgehen, beobachtet zu werden. Das war ein radikal neuer Entwurf von Gefängnis, der später mehrfach realisiert wurde. Das Panoptikon steht also für eine maximal effiziente Überwachung. Theoretisch ist es sogar egal, ob der Wachturm tatsächlich besetzt ist. Das Gefühl der ständigen Beobachtung reicht, damit die Häftlinge die Angst vor Sanktionen verinnerlichen und präventiv jegliches Fehlverhalten unterlassen. Und jetzt stell dir vor, du überträgst diesen Gedanken, den Panoptismus, auf eine gesamte Gesellschaft. Dafür reisen wir zunächst zurück ins 17. Jahrhundert, als die Pest in Europa wütete. Jede Stadt, die unter Verdacht stand, von der Pest betroffen zu sein, wurde abgeriegelt und unter strikte Quarantäne gestellt. Das Überleben der Allgemeinheit sollte durch totalitäre Disziplin gewahrt werden. Das sah dann so aus. Die Menschen wurden unter Androhung der Todesstrafe zum Hausarrest verdonnert. Dessen Einhaltung wurde von einem sogenannten Syndikus überwacht, der durch die ihm unterstellten Straßen zog und die Häuser einzeln von außen abschloss. Kam er vorbei, mussten sich die Bewohner an den Fenstern zeigen. Taten sie dies nicht, wusste der Syndikus, dass die Pest sie dahingerafft hatte. Anschließend berichtete der Syndikus dem für den Stadtteil zuständigen Intendanten, der die Informationen an den Magistraten weitergab. So führte ausgerechnet das Chaos der Epidemie zu einem raffinierten System der totalen Überwachung.
Kurzum, Benthams Panoptikon und die Pestgesellschaft sind Sinnbilder dafür, wie Menschen die Prinzipien der ständigen Überwachung internalisieren und sich schließlich selbst disziplinieren.
Das Beispiel der Pest zeigt, wie sich das Prinzip des Panoptismus auf eine ganze Bevölkerung übertragen kann. Entscheidend ist das Gefühl der kontinuierlichen Überwachung. Sie bringt die Menschen dazu, aus Angst vor Sanktionen die Regeln des Systems zu internalisieren.
Blink Nummer 7. Disziplinierte Seelen. Die wahre Natur des Freiheitsentzugs.
Heutzutage nehmen wir die Existenz von Gefängnissen als gegeben hin. Wir begreifen sie als selbstverständliche Lösung für den Umgang mit Kriminalität. Das war aber nicht immer so. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Gedanke neu, die Haft als Strafe zu nutzen. Es dauerte, bis sich der Freiheitsentzug weltweit als Disziplinarmethode durchsetzte. Das Konzept setzte voraus, dass dieser Entzug von Freiheit tatsächlich als Strafe empfunden wurde. Aber dafür musste man die Freiheit als universelles Recht etablieren, zumindest für alle vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft. Hier kommt erneut die Aufklärung ins Spiel. Wir erinnern uns an ihre Forderung nach einer Humanisierung des Strafvollzugs. Die bürgerliche Freiheit avancierte zum höchsten Gut des Bürgers, ihr Entzug zur gerechten, egalitären Strafe und das Gefängnis als das ideale Mittel zur praktischen Umsetzung. Das hatte weitere Vorteile. Zum einen ließ sich die Härte der Strafe nun an die Schwere des Verbrechens anpassen. Die Haft wurde entsprechend um Tage, Monate oder Jahre verlängert. Zum anderen bot die Inhaftierung die Möglichkeit zur moralischen Korrektur der Delinquenten. Die Isolation und Einsamkeit sollten den Inhaftierten helfen, ihre Verfehlungen zu erkennen und ihr Verhalten zu bereuen. Die Reue würde auf Dauer ihre Seele läutern und ihren Charakter reformieren. Diese persönliche Läuterung sollte zusätzlich durch produktive und damit vermeintlich sinnvolle Gefängnisarbeit gefördert werden. Durch die räumliche Inhaftierung, die Reglementierung der Zeitpläne und die körperliche Arbeit bemächtigte sich die Haftstrafe zwar des Körpers des Häftlings, ihr eigentliches Ziel war aber die Seele des Inhaftierten. Doch machte sie ihn nicht zu einem geläuterten und mündigen Bürger, sondern zu einem willenlosen Teil in der Maschinerie einer industrialisierten Gesellschaft.
So lautete Foucaults Analyse. Hinter der vermeintlichen Humanisierung des Strafvollzugs durch den Freiheitsentzug steckt ein Prozess, der das Individuum zu einem Rad im industriellen Produktionsapparat macht.
Damit steht die Entwicklung der Strafe vom öffentlichen Spektakel zur disziplinierenden Haft stellvertretend für einen Wandel der gesamten Gesellschaft. Denn aus der entsprechenden Perspektive unterscheidet den Häftling nicht allzu viel vom Soldaten, vom Schüler oder vom Lohnarbeiter. Alle unterstehen dem Diktat der herrschenden Ordnung aus Disziplin und Überwachung und dienen als kleine Rädchen in der Maschinerie der Gesellschaft.
Das war unser machthistorischer Exkurs zu dem Buch Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Welche Bedeutung hatte die Geburt des Gefängnisses? Und wieso ist das relevant für unsere moderne Gesellschaft? Wir haben gesehen, wie das öffentliche Spektakel der Hinrichtung im späten 18. Jahrhundert unter dem Druck der Aufklärung verschwand. Die Forderung nach einer Humanisierung gesetzlicher Strafen führte zur Entstehung der ersten Gefängnisse, in denen man fortan nicht mehr den Körper der Kriminellen folterte, sondern ihre Seelen disziplinierte. Dabei zog sich die Disziplinarmacht buchstäblich hinter verschlossene Türen zurück. Sie wirkte nicht mehr durch brutale und abschreckende Machtdemonstrationen, sondern durch strenge Regeln und ständige Überwachung. Sinnbild der maximal effizienten Disziplinierung ist das Panoptikon. Das Gefühl der durchgehenden Beobachtung bringt die Häftlinge dazu, Fehlverhalten präventiv zu unterlassen, um Sanktionen zu vermeiden. Foucault sah dasselbe Muster in anderen Anstalten wie Nervenkliniken, industriellen Produktionsanlagen und sogar Schulen. An all diesen Orten wurde Autorität durch eine Mischung aus Regeln, Sanktionen, Prüfungen und Überwachung durchgesetzt. Die daraus hervorgehende Disziplinargesellschaft ist ein System der andauernden Überwachung. Das heißt aber nicht, dass es irgendwo sinistre Gruppen gibt, die uns heimlich beobachten und unser Verhalten kontrollieren. Für derlei Verschwörungstheorien eignet sich Foucaults Modell genau nicht. Stattdessen zeichnet er eine Entwicklung nach, in der Kontrolle und Überwachung das Netz des Sozialen durchziehen. Manchmal wie zufällig, oft aus scheinbarer Notwendigkeit, immer konsequent. Mit Überwachen und Strafen wollte Foucault die Geschichte der Gegenwart schreiben. Und während dich am Bahnsteig die Kameras beobachten, du Google deine Suchhistorie speichern lässt und Facebook deine Kontaktdaten kennt, beschleicht vielleicht auch dich das Gefühl, dass diese Gegenwart mehr als 40 Jahre nach Erscheinen des Buches noch immer anhält. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch deinen kritischen Blick ein bisschen haben schärfen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.